unser Ansatz ist das immer gewesen, was ist eigentlich die wichtigste Kennzahl? Und die wichtigste Kennzahl für Unternehmen ist die Liquidität. Und das sieht man jetzt. Wenn das stimmt, wenn Cash das Wichtigste ist, hat alles andere dem nachgereiht zu sein. Ja, das heißt, im Prinzip ist alles auf dieses Thema jederzeitige Zahlungsfähigkeit ausgerichtet. Und das leitet im Wesentlichen die Unternehmen.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. In Krisenzeiten hängt die Überlebensfähigkeit von Unternehmen auf der einen Seite von einem tragfähigen Geschäftsmodell ab, von einer aussichtsreichen Zukunftsperspektive, aber auf der anderen Seite vor allem von seiner finanziellen Kraft. Ob es gelingt, eine Firma einigermaßen sicher durch den Sturm zu steuern, ist eben nicht nur eine Frage, ob man eine gute Idee und ein tolles Team hat, sondern vor allem auch, ob die Rechnungen bezahlt werden können. Wie ist das also mit der Liquidität? Heute spreche ich mit einem, der es wissen muss. Finanzen und Kennzahlen begleiten ihn durch seine gesamte Karriere. Er hat Handelswissenschaften studiert, einen MBA von der Wirtschaftsuniversität Wien und gleich nach seinem Studium bei einem internationalen Konzern das Finanzplanungsteam geleitet. Er war dann Mitglied der Geschäftsführung bei einer der weltweit größten Unternehmensberatungen, dann für Strategieentwicklung bei einem führenden Logistikanbieter verantwortlich und schließlich Finanzvorstand bei einem deutschen Immobilienentwickler. Seit 2017 hat er sich ganz dem Thema Cashflow-Management verschrieben und ein hocherfolgreiches Startup gegründet, Commitly. Herzlich willkommen, Jürgen Fey.
Vielen Dank für die Einladung, Franz.
Wie immer zuerst die Transparenzpassage. Wir haben einander bei einem Workshop, glaube ich, zum Thema Markenführung kennengelernt, zu dem uns eine Agentur als Inputgeber eingeladen hat. Das ist jetzt sicher 15 Jahre her. Und da sind wir nicht nur drauf gekommen, dass wir als Führungskräfte gut miteinander können, sondern dass wir auch exakt am selben Tag Geburtstag haben. Seither verbindet uns auch eine persönliche Freundschaft, die mir sehr wertvoll ist. Fangen wir ganz von vorne an. Wenn man sich Erfolgsmeldungen von Unternehmen ansieht, in Bilanzpressekonferenzen oder so, da kommen immer die gleichen wirtschaftlichen Kennzahlen vor. Umsatzwachstum oder im Rückgang, Gewinn, Marktanteil. Über Liquidität wird da eigentlich nie etwas gesagt. Dabei hat man jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass das vielleicht die wichtigste Kennzahl überhaupt ist. Widmen wir dem Thema genug Aufmerksamkeit?
Nein, definitiv nicht. Du hast einen sehr interessanten Aspekt angesprochen, Franz, nämlich in Bilanzpressekonferenzen und so weiter werden Kennzahlen präsentiert. Wenn man sich Unternehmensstrukturen anschaut, dann gibt es die Großunternehmen, die diese Bilanzpressekonferenzen abhalten und entsprechend berichten. Und dann das tragende Rückgrat einer Wirtschaft sind aber die ganzen KMUs. Das sind kleine und mittelständische Unternehmen. In Österreich haben wir ca. 600.000, in Deutschland sind es 3 Millionen. Dort spielen diese ganzen Kennzahlen, die wir aus Bilanzpressekonferenzen so hören, die ja auch im Fachausdruck Shareholder Value gerne gipfeln, überhaupt keine Rolle. Dort gibt es nur einen Begriff, nämlich kann ich meine Rechnungen zahlen? Und das ist eben die Liquidität. Das, was wir sehen, ist, dass gerade die kleinen Unternehmen sich sehr stark vom Cashflow leiten lassen und das muss man planen.
Planung ist gleich ein interessantes Stichwort. Was heißt das? Was sind Bestandteile einer guten Cashflow-Planung? Was ist so schwierig an dem Thema?
Ich höre diese Aussage sehr oft. Man darf eines, glaube ich, nicht vergessen, viele Unternehmer machen etwas aus Herzblut heraus. Also gleich zu unterstellen, dass ein Unternehmer automatisch sehr große Cash-Reserven sich anhäufen kann, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Und dieser Trugschluss, den sehen wir jetzt. Wir haben eine sehr interessante Studie aus den USA, ist gemacht worden von JP Morgan Chase, der Bank. Die haben über 500.000 Konten ihrer Kunden im SMB-Bereich heißt das, also dem KMU-Bereich. Das sind Unternehmen bis maximal 250 Mitarbeiter angeschaut. Das, was rausgekommen ist, ist, dass die Cash-Run-Rate, also wie lange kommt man mit einem Cash-Bestand aus ohne zusätzliche neue Einnahmen, 27 Tage ist. Und nicht anders ist die Struktur bei uns. Das heißt, es gibt keine großen Cash-Polster. Und das sieht man sehr schön in dieser jetzigen Krise. Ich habe am Wochenende, weil ich mich ja sehr gründlich vorbereitet habe auf dieses Podcast-Interview nochmal, im Wesentlichen die ganze Literatur ein bisschen durch, geschmökert, die uns zu diesem Cash-First-Ansatz geführt hat, den wir in unserem Unternehmen verfolgen, und bin da auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Es gibt den Fred Wilson. Der Fred Wilson ist ein sehr bekannter Venture Capitalist, Union Square Ventures aus New York. Die haben Unternehmen in der Frühphase gefundet wie Twitter, MongoDB und so weiter. Also das ist eine richtig große Nummer. Und er hat geschrieben, Cash is more important than your mother. Nachdem meine Mutter mir sehr wichtig ist, weiß man ungefähr, was das bedeutet. Zahlen haben ja einen wunderschönen Vorteil. Über Zahlen kann man nicht diskutieren. Im Marketing, ohne dass ich jetzt Marketing schlecht machen will, ja, ob mir ein Bild gefällt, ob mir eine Farbe gefällt, lässt sich trefflich diskutieren, aber eine Zahl ist eine Zahl. Ja, wenn ich nächste Woche kein Geld mehr habe, da habe ich kein Geld mehr, muss ich was tun. Das ist so, Punkt. Und es ist so, dass das bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen führen kann, wenn das nicht richtig gemacht wird. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und insofern kommt man auch von der Theorie her ohne Kennzahlen nicht aus. Schaut man sich die gängige Praxis an, dann hat sich eigentlich jeder so sein eigenes Kennzahlengerüst zurechtgelegt. Aber so jetzt im operativen Geschäft, das ist eigentlich das Traurige und das zeigt jede Studie, sind Unternehmer kennzahlentechnisch sehr schlecht aufgestellt. Ich habe dieses vermeintliche sichere Kennzahlengerüst, das ich mir selber aufgebaut habe und das ich 10 Jahre lang immer wieder durchlaufen habe. Und plötzlich kommt eine zusätzliche Variable dazu. Und da ist es natürlich sehr schwierig, wenn ich im Prinzip so einen Bauchgefühlansatz gefahren habe.
Du hast es vorhin schon angesprochen, die Bremsspur in vielen Unternehmen. Damit sind wir eigentlich wieder beim negativen Szenario. Diese Bremsspur ist teilweise sehr kurz, nur wenige Wochen. Du hast Kennzahlen aus den USA oder Studienzahlen aus den USA präsentiert. Der Kreditschutzverband 1870 aus Österreich hat auch unlängst jetzt erst erhoben, dass es zwar verschiedene Unterstützungsangebote der Regierungen in Deutschland und in Österreich gerade in dieser Corona-Krise gibt, Stundungen von Steuerzahlungen, Überbrückungskredite und so weiter, aber dass bei 14% der Unternehmen die finanziellen Rücklagen in maximal 4 Wochen aufgebraucht sind. Bei 9% sind es überhaupt gar nur mehr 2 Wochen oder weniger. Hat man da im Vorfeld nicht vieles falsch gemacht, wenn die Lebenslinie so kurz ist?
Es ist sehr schwierig für ein mittelständisches Unternehmen mit so einem Extremszenario wie Corona zu rechnen. Ja, es kann durchaus sein, dass in den großen Konzernen mit ihren Risikoabteilungen es tatsächlich Risikopläne gibt, wo drinnen steht, was passiert eigentlich, wenn wir 2 Monate überhaupt nichts machen dürfen. Ein mittelständisches Unternehmen hat das nicht am Radar. In so einer Situation dann plötzlich dazustehen und nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht, kann unterschiedlichste Gründe haben. Ich habe Bekannte in der Modebranche zum Beispiel, die hat es besonders hart getroffen und die zählen wahrscheinlich zu den 2 Wochen Runrate in dieser Situation. Weil bei denen ist im Prinzip dieser Einkaufszyklus gerade abgeschlossen gewesen. Die haben die Sommermode geliefert bekommen, haben die Sommermode zahlen müssen und haben die Herbstmode angezahlt. Das heißt, eigentlich ist das mitten in deren Hochsaison, wo auch das meiste Geld rausgegangen ist, passiert. Da hat man nicht mehr diese Reserven. Übers gesamte Jahr bin ich fest davon überzeugt, dass jeder Unternehmer eine gewisse Reserve aufbaut, aber punktuell ist natürlich so eine Situation oder kann so eine Situation extrem sein. Ne? Das ist eben diese Herausforderung dieser Kennzahlengerüste. Ne? Wenn man immer von Umsatz oder GNV redet, dann oder Gewinn redet, dann redet man meistens von einer Zeitraumgröße. Ja? Ich werde heuer so und so viel Gewinn machen oder ich werde heuer so und so viel Umsatz machen. Liquidität ist eine Zeitpunktgröße.
Also über die Bedeutung von guter Cashflow-Planung haben wir jetzt gesprochen. Du hast mich überzeugt, das ist so. Nicht, dass es diese Überzeugung gebraucht hätte, aber das ist so. Aber was sind die Bestandteile einer guten Cashflow-Planung? Auf was muss man da achten?
Wir orientieren uns an der direkten Cashflow-Ermittlung. Und die direkte Cashflow-Ermittlung hat 3 Komponenten. Es gibt den operativen Cashflow, den Cashflow aus Investitionen und Cashflow aus Finanzierung. Sieht man sehr schön in der jetzigen Situation. Alle haben sich immer fokussiert auf den operativen Cashflow. Ja, was ist das? Das sind im Prinzip die tatsächlich laufenden Eingänge, sprich Umsätze, die ich erwirtschafte, und die laufenden Ausgaben. In einer sauberen Cashflow-Planung muss man die Investitionen auch mit berücksichtigen und auch den Finanzierungsbereich. Das ist insofern spannend, weil das sind die groben Hebel, um meinen Cashflow bzw. meine Liquidität zu optimieren. Im operativen Bereich sieht man sehr schön, da wird es zurzeit vorgegeben. Das bedeutet, ich kann mein Geschäft nicht öffnen, ich kann meine Dienstleistung nicht erbringen, mein Umsatz bricht mir weg. Ich nehme meinen Umsatz aus meiner Berechnung raus, was bleibt über? Naja, die Kosten. Die Kosten sind in so einem Spiel zu hoch. Also muss ich überlegen, wie kann ich die Kosten runterbringen. Und dann der Cashflow aus Finanzierungen stellt sich die Frage, ich habe meinen operativen optimiert, bei den Investitionen habe ich entweder nach hinten geschoben oder Investition kann ja auch in die andere Richtung gehen. Ich habe etwas verkauft, um Einnahmen zu erzielen. Welche Programme gibt es von der Finanzierungsseite? Das kann mir helfen, diese im operativen Bereich aufgerissenen Liquiditätslücken zu schließen. Und so ist es ein kommunizierendes Gefäß. Und diese drei Komponenten sind eigentlich immer und laufend zu überwachen. Um auf den Fred Wilson zurückzukommen mit seiner Bedeutung für den Cashflow, einmal in der Woche. Wir haben Kunden, die sprechen einmal am Tag zurzeit ihre Situation durch. Weil natürlich im Cashflow-Plan nicht nur die vergangenen Cashflows sind, sondern das heißt ja auch Plan die zukünftigen. Und die zukünftigen müssen ja nicht sicher sein. Was in der Regel immer sicher ist, sind die Ausgänge.
Kommen wir zu euch. Du hast ja selbst Karriere als Finanzvorstand gemacht. Du kennst das Thema daher auch aus der Kundenperspektive und hast dann Commitly gegründet. Auf eurer Homepage findet man den Slogan: Commitly beginnt, wo Brainstorming endet. Jetzt ist es ja nicht ganz so, dass Unternehmen nur per Brainstorming agieren, hofft man zumindest, auch angesichts der Bedeutung des Themas. Es gibt ja schon Werkzeuge für Cashflow-Management. Warum hat die Welt noch Commitly gebraucht?
Ich hätte diesen Satz, den du gerade gesagt hast, vor 3 Jahren doppelt unterstrichen. Wie Wolfgang, mein Co-Founder, zu mir gekommen ist und gesagt hat: Jürgen, wir brauchen so ein Cashflow-Tool, nachdem wir alle unsere Unternehmen gesteuert haben. Sowas müsste man mal machen. Habe ich ihm gesagt, das gibt es schon 100 Mal. Und es ist wirklich für uns sehr erstaunlich gewesen zu sehen, dass dem einfach nicht so ist. Dieser ganze Planungsbereich ist derart kompliziert aufgesetzt worden. Und das sind derartige Expertensysteme geworden, dass sie in Wahrheit niemand mehr bedienen kann, beziehungsweise dass sie eigentlich nur für größere Unternehmen mehr sind. Ja, die Produkte, die es am Markt gibt, da können wir ganz oben beginnen mit den Microsoft-Produkten, die du ja kennst, Navision und so weiter. Auf der anderen Seite die SAP-Systeme. Und das geht dann runter bis eigentlich für kleinere Unternehmen gedachte Planungsprodukte. Und die sind wirklich genial, weil sie alles abbilden können. Da gibt es eine Plan-G&V, eine Planbilanz, da gibt es auch eine Liquiditätsrechnung. Das Ganze ist verknüpft mit der Buchhaltung und so weiter. Nur das kann niemand bedienen. Und vor allem können sich kleine Unternehmen nicht leisten, so etwas. Und unser Ansatz war: Moment, wenn das schon das Wichtigste ist für Unternehmen und wenn wir sagen, dass ein Unternehmer, wenn er in sein Unternehmen einsteigt täglich, eigentlich immer sein Navigationsgerät dabei haben sollte, genauso wie er es im Auto hat, braucht er das fürs Unternehmen, dann lass es uns im Prinzip einfach und sehr, sehr fokussiert machen. Und das haben wir mit Commitly gemacht. Das heißt, um die Frage zu beantworten, es gibt Tools, die sind aber derartige Experten-Tools, dass sie und so teuer, dass sie kaum eingesetzt werden. Wir haben uns ausschließlich auf das Thema Liquiditätsmanagement fokussiert und wir haben eine Preisstruktur gewählt, wo wir gesagt haben, wir wollen wirklich bis zum kleinsten Unternehmen jeden erreichen.
Wenn man eine Standardsoftware, also weiß ich nicht, eine Textverarbeitung zum Beispiel einführt, dann geht das ja eigentlich recht einfach. Aber euer Thema ist ja relativ tief in Geschäftsprozessen und in der Organisation verankert. Kann man so eine Lösung einfach von der Stange kaufen, anklicken und sagen, jetzt bitte? Oder braucht es da auch Begleitung? Wie funktioniert das?
Wir haben unser Tool so gebaut, dass es im Wesentlichen ohne unsere Hilfe jederzeit genutzt werden kann. Das bedeutet, zum einen haben wir einen sehr umfangreichen Online-Hilfebereich mit Videos und so weiter. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir Videos haben. Wenn wir Fragen bekommen, dann versuchen wir, diese Fragen per Video zu beantworten, um das letztendlich in die Community auch wieder weiterzugeben. Und wir haben einen Chat-Support, der sehr ehrgeizig ist, nämlich ehrgeizig im Sinne von, wir antworten 7 Tage lang. Unternehmer haben die Eigenheit, immer am Samstag, Sonntag, hauptsächlich am Sonntag zu arbeiten. Das heißt, wir haben am Sonntag etliche Fragen, die wir immer auch inhaltlich beantworten. Und wir finden das Sparring sehr, sehr spannend. Also wenn inhaltliche Fragen kommen, wie etwas passieren soll, beziehungsweise welche Auswirkungen das hat, hier in eine Ebene reinzugehen und mitzudenken, macht auch Spaß. Das ist, ja, du hast das erwähnt einmal, dass auf unserer Webseite steht, wir sind Freaks. Das ist so. Wir lieben Zahlen.
Viele eurer Kunden sind Mittelstandsunternehmen, hast du auch gesagt. Wie ist es da um das Thema Digitalisierung bestellt? Die Statistiken zeigen ja eher auf, dass es so eine digitale Schere gibt, also dass große Unternehmen ohnehin voll auf digitale Technologie setzen, weil sie die Kapazitäten dazu haben und auch immer schon hatten. Und dass auf der anderen Seite auch ganz kleine Unternehmen das machen, weil sie so flexibel sind und keine Systemaltlasten mit sich herumschleppen. Aber gerade der Mittelstand lässt ja bei Digitalisierung anscheinend noch ein bisschen aus. Ist das auch deine Erfahrung?
Wir haben so eine ein bisschen unglückliche Diskussion. Bei uns versucht man ja eh immer alles von der Risikoseite zu sehen. Ja, wir haben auf der einen Seite durch die Digitalisierung unglaubliche Möglichkeiten gerade für mittelständische Unternehmen. Wenn man das vor 8 Wochen gesagt hat, dann hat jeder gesagt, ja, ja, ja. Jetzt ist es bewiesen. Die unglaublichen Möglichkeiten, wer hat sich das gedacht, dass innerhalb von kürzester Zeit kleinste Unternehmen einen Online-Shop machen. Plötzlich sind sie da. Plötzlich geht es. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Wie wir begonnen haben, hat uns jemand gesagt, geht gleich nach Deutschland. In Deutschland ist man von der Akzeptanz von Dienstleistungen im Internet 5 Jahre voraus. Ich habe das damals nicht geglaubt, ist aber leider so. Wir sehen das bei unseren Kundenzahlen. Wir haben in beiden Ländern die gleichen Marketingaktivitäten. Wir wachsen in Deutschland viel, viel stärker und im Wesentlichen haben wir einen viel größeren Anteil an deutschen Kunden als in österreichischen Kunden, was ich sehr schade finde.
Vielleicht zu einer anderen Frage, wo sich Deutschland und Österreich entweder gleichen oder auch nicht. Du hast es vorhin schon gesagt, natürlich sind Banken ein wichtiger Player bei eurem Thema. Wie funktioniert eure Zusammenarbeit mit Banken und welche Rolle spielen die in dem Zusammenhang?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil diese Zusammenarbeit in den letzten Monaten gerade komplett neu geregelt worden ist. Mitte 2018 wurde die PSD2, das ist die Payment Service Directive, die im Wesentlichen den Zugang zum Bankkonto regelt, in nationales Recht überführt. Dem vorausgegangen ist eigentlich eine sehr spannende Diskussion, nämlich, wem gehören eigentlich die Kundendaten? Gehören die Kundendaten? Gehören deine Kontodaten, also deine Umsätze? Gehört das dir oder gehören diese Daten der Bank? Die Startups und Fintechs und auch die Kunden haben gesagt, nee, das sind meine Daten. Und die Bank hat gesagt, nee, das sind unsere Daten. Und das wurde in dieser PSD2 geregelt. Die Zusammenarbeit ist aufgrund dieser gesetzlichen Regelungen und der Definition dieser Schnittstellen eigentlich zum einen mal auf eine technische reduziert worden. Das bedeutet, hat die Bank eine ordentliche, sauber dokumentierte Schnittstelle zur Verfügung gestellt und funktioniert die auch? Und zum anderen ist es natürlich die Frage, kann man sonst zusammenarbeiten? Und da sehe ich in Wahrheit eigentlich einen sehr großen Schnittpunkt, den man auch gegenseitig nutzen kann. Da gibt es aber noch sehr viel Berührungsängste von traditionellen Playern mit neuen Fintechs, wie wir das sind.
Ja, das Wort Fintech hast du jetzt ein paar Mal schon gesagt. Commitly ist ein Fintech. Das sind innovative Unternehmen im Finanzsektor. Und da ist die Perspektive ja recht unterschiedlich, so wie du jetzt zum Schluss auch gesagt hast. Die einen sagen, Fintech, das ist der große Disruptor und zeigt den oft schwerfälligen Banken, wie es heute gehen kann. Und die warnen sogar davor, dass die Fintechs die alte Finanzwelt auffressen könnten. Andere sehen Fintechs als Partner für die Zukunft. Wie schätzt du die Rolle des Fintech-Sektors ein?
Der Fintech-Sektor ist der große Disruptor, wie man so schön sagt. Der ist reingegangen und hat im Wesentlichen alte, versteinerte Prozesse aufgebrochen. Und aufgebrochen, aber nur mit einem Fokus, nämlich dem Kunden eine bessere Dienstleistung zu erbringen. Das heißt, die Banken haben recht, dass sie Angst davor haben. Aber nur die Banken, die sagen, ich möchte im Prinzip genauso meine Geschäfte weiter betreiben, wie ich es die letzten 20 Jahre gemacht habe. Wenn man das aber von einer größeren Ebene aus sieht, dann ist das eigentlich ein sehr spannendes Thema, nämlich auch für die Banken, weil was die Fintechs machen, die Fintechs proben für die Banken neue Geschäftsmodelle. Und wer sagt denn, dass eine Bank nicht hergehen kann und sagen kann, das ist aber ein interessanter Aspekt, der wird gut zu uns passen, entweder wir arbeiten zusammen oder wir akquirieren. Akquisitionen ist ja nicht etwas, das nur zwischen traditionellen Playern gibt. Das gibt es ja genauso in dem Bereich Startups zu traditionellen Playern. Also ich sehe das eigentlich als Labor, aber das hat vor langer Zeit begonnen mit Payball, wo im Wesentlichen etwas aufgebrochen worden ist mit dem Bezahlprozess. Das ist für mich immer eine sehr spannende Geschichte gewesen, weil wir haben da einmal mit dem CEO gesprochen und er hat gesagt, wie wir begonnen haben, waren wir 120 Leute und einer davon hatte Ahnung vom Payment-Bereich beziehungsweise vom Bankenbereich. Einer. Der Rest war Programmierer und Marketing-Leute. Und immer wenn sie, der hat das so spannend erzählt, kann man das so gut vorstellen, immer wenn sie etwas nicht verstanden haben, haben sie mit dem ein Meeting gemacht, der hat ihnen erklärt, wie das richtig funktioniert. Dann sind sie rausgegangen aus dem Meeting und haben es anders gemacht. Und ich habe das immer so das Bild so großartig gefunden. Ja, stimmt. Wenn ich weiß, wie etwas geht und ich habe den Kunden im Blickpunkt und ich weiß, ich muss eigentlich meine ganze Dienstleistung rund um den Kunden bauen, sonst funktioniert mein Produkt nicht. Sonst hat mein Produkt keine Daseinsberechtigung. Ja, das gibt, und ich habe natürlich keine veralteten IT-Systeme oder alte IT-Systeme im Rücken. Ja, das gibt mir natürlich unglaubliche Möglichkeiten.
Stichwort Beschleunigung und schnell wachsende Sektoren. Fintech ist einer der am schnellsten wachsenden in der digitalen Ökonomie. Ich glaube, da geht es global gesehen um Wachstumsraten von 25% und aufwärts. Ihr selbst mit Commitly seid jetzt gerade zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in eurem Marktsegment international ausgezeichnet worden. Sind die letzten Wochen der Corona-Krise ein weiterer Beschleuniger für Fintech und für Digitalisierung? Die Krise als Evolutionsmotor?
Ja, ganz kurz zu dieser Auszeichnung, beziehungsweise zu dieser Nennung in dieser Studie, da waren wir sehr erfreut, dass die das auch so gesehen haben. Zeigt aber im Wesentlichen unsere auch internationale Aufmerksamkeit. Ja, das ist für uns immer recht spannend zu sehen. In der letzten Zeit sehen wir natürlich, dass zum einen die Suchbegriffe für das Thema Liquiditätsplanung, also der Bedarf dafür, die Informationen um das ganze Thema stark nach oben gegangen sind. Dementsprechend steigen auch unsere Nutzerzahlen. Das, was wir in Deutschland jetzt gerade erleben, ist, dass die Berater, Steuerberater, Unternehmensberater etc. pp. Mit uns Kontakt aufnehmen, um im Wesentlichen für ihre Kunden Liquiditätsplanung einzuführen und zu erstellen für am Ende des Tages auch diese ganzen Überbrückungskredite. Und das ist insofern spannend, weil für mich ist eine Planung generell, hat etwas mit ich muss mir den Kopf über die Zukunft zerbrechen zu tun, und das ist für mich immer was Positives. Ja, weil in der Zukunft kann ich im Wesentlichen den Sollzustand herstellen, den Wunschzustand, den ich gerne hätte. Ja, und wenn ich will, dass nächstes Jahr alles wieder gut ist, dann muss ich das so planen, dass alles wieder gut ist. Und in dem Moment, wo ich das mache, bekomme ich eine optimistische Einstellung, und diese optimistische Einstellung brauchen wir.
Digitalisierung als mutiger Schritt, aber das setzt natürlich auch die Möglichkeiten voraus. Du hast eindrucksvoll jetzt geschildert, wie das funktionieren kann. Auf dem Boden der europäischen und österreichischen Realität hat laut einer Untersuchung nur mehr knapp 13% der ursprünglich für 2020 geplanten Investitionen die Möglichkeit, überhaupt noch im vollen Umfang umgesetzt zu werden. Haben wir noch ausreichend Atem, um den Schritt in die Zukunft zu machen?
Ich bin der festen Überzeugung, dass was man aus diesem ganzen Startup-Umfeld lernen kann, ist, dass denk so klein wie möglich und beginn. Einfach mal machen. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen an Tools, die es mir ermöglichen, für entweder for free oder für sehr, sehr kleines Geld Dinge umzusetzen im Kleinen und daraus zu lernen und mit dem Gelernten einen Schritt weiterzumachen. Das ist die Herangehensweise, warum das Startups im Wesentlichen die großen eigentlich große Unternehmen in wichtigen Bereichen ersetzen, weil sie das genauso umsetzen. Es ist für das kleinste Unternehmen möglich. Das ist das Spannende. Es ist für das kleinste Unternehmen möglich. Es braucht natürlich ein gewisses Know-how und eine gewisse Bereitschaft sich auf das auch einzulassen. Das bedeutet, ich kann mich eigentlich wirklich auf mein Geschäft konzentrieren. Und wie kann ich mein Geschäft digitalisieren? Wo gibt es Ansatzpunkte? Wie kann ich im Prinzip meine Kunden enger an mich binden? Wie schaffe ich es, mehr an meine Kunden zu verkaufen? Wie schaffe ich es, neue Kunden zu erreichen? Gibt es unzählige Möglichkeiten, die auch für sehr, sehr kleines Geld schon umgesetzt werden können.
Zum Abschluss meine Bitte um einen persönlichen Ratschlag an den Cashflow-Experten. Was sollten Unternehmen jetzt tun am Übergang aus dem Lockdown zum sogenannten New Normal, wenn es um Cashflow-Management geht?
Bitte hinsetzen, egal mit was. Ja, und wenn es mit einem Blatt Papier ist, Kontostand aufschreiben und beginnen zu überlegen, wie schauen die nächsten Monate aus? Und am besten in diesen drei Gruppierungen. Operativ, das heißt, was ist mein tägliches Geschäft? Stehen irgendwelche Investitionen an? Beziehungsweise habe ich etwas, was ich veräußern kann, um etwaige Lücken zu schließen? Und welche Möglichkeiten gibt es im Bereich der Finanzierung? Stichwörter sind da die ganzen Förderungen, die es gerade gibt und so weiter. Am besten macht man das natürlich mit einem Online-Tool. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich hinsetzt und diese Zeitachse macht. Und die Zeitachse durchaus auch nicht nur jetzt sagt, wie schaut die nächste Woche aus oder die nächsten 4 Wochen, sondern bewusst, wie schaut das Ganze bis zum Jahresende aus. Man wird sehen, es kann nur aufwärts gehen und das Aufwärtsgehen muss eben entsprechend auch gemanagt werden. Und wenn es einmal irgendwo steht, dann kann man sich von den Zahlen führen lassen. Das ist nämlich das Feine. Da muss man nicht diskutieren. Das sind die Zahlen, haben immer einen gewissen Wahrheitscharakter.
Zahlen haben einen Wahrheitsgehalt. Cashflow Management kann das Navigationssystem in die Zukunft sein. Cashflow ist wichtiger als die eigene Mutter und einfach mal machen. Spannende Ratschläge. Lieber Jürgen, vielen herzlichen Dank für deinen Blick in die Zukunft und für deinen Blick nach vorne.
Sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.